World Energy and Water steht vor der Tür. Vom 11. bis 13. Februar treffen sich die führenden Köpfe der Energiebranche in Essen. Tauchen Sie ein in die Themen der Zukunft. Von der Wasserstoffherstellung über digitale Technologien bis hin zu innovativen Speicherlösungen. Netzwerken Sie mit Entscheidern und gestalten Sie die Energiewirtschaft von morgen mit. Sichern Sie sich jetzt mit dem Code eWorldPodcast Ihr kostenfreies Ticket auf e-world-essen.com. Nutzen Sie den Code eWorldPodcast und seien Sie im Februar mit dabei.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, ein neuer Mittwoch, eine neue Episode eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und heute machen wir es uns mal wieder zu zweit gemütlich an unserer schönen, schönen Hydrogen Bar. Hallo Johannes, grüß dich.
Hallo Martin, es freut mich auch, dass wir hier wieder zusammengekommen sind, nur zu zweit. Wir hatten ja jetzt einige Gäste, wir werden auch einige Gäste haben.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Gesagt,
jetzt schieben wir es mal schnell zwischenrein. Dass wir uns mal so unterhalten.
Ich habe mir jetzt schon
unser Thema Wasserstoff.
Ja, genau. Ich habe mir jetzt schon Sorgen gemacht, ehrlich gesagt, ob wir nicht ein bisschen arg viele Gäste jetzt zur gleichen Zeit eingeladen haben. Aber jetzt schauen wir mal, wir arbeiten das natürlich so nach und nach ab. Also ihr, liebe Hörer, ihr könnt auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und ja, im Grunde Monate gespannt sein. Wir haben da viele, viele interessante Gesprächspartner. Ja, ja. Aber heute nochmal, wie gesagt, in einer gemütlichen Zweierrunde. Wollen wir sprechen über zwei aktuelle Themen, die jetzt auch nicht ganz neu sind im Podcast, die haben wir schon einige Male behandelt, aber wo es einfach was Neues gibt dazu. Und das ist, Johannes, auf der einen Seite die neue Auktion der European Hydrogen Bank, die in Kürze starten wird, und auf der anderen Seite auch eine Entscheidung, eine politische Entscheidung oder im Prinzip auch eine finanzielle Entscheidung, was das Wasserstoffverteilnetz übers Pipeline-Netzwerk in Deutschland angeht.
Genau, es geht auf der einen Seite wirklich um das, wo quasi das, was reinkommt und dann das, was verteilt wird.
Ja.
Vielleicht, wenn wir von hinten anfangen und mit dem Verteilnetz starten, da gab es jetzt eine große Entscheidung, nämlich, dass das Wasserstoffkernnetz im Prinzip genehmigt wurde. So kann man es vielleicht sagen. Also das wurde ja vor einiger Zeit eingereicht. Da hatten wir auch eine Episode gemacht. Damals vor, ich weiß gar nicht wann, das war irgendwann im Sommer.
Ja.
Und da gab es ja wirklich einen großen Plan über mehr als 9000 Kilometern an Pipelines, die umgenutzt werden sollten oder neu gebaut werden sollten. Und das wurde der Bundesnetzagentur eingereicht, damit das genehmigt werden sollte. Und da ist jetzt die Entscheidung gefallen und fast schon wie zu erwarten, die Genehmigung wurde erteilt. allerdings nicht ganz. Also es wurden 600 Kilometer an Pipeline rausgestrichen. Aber immerhin bei 9000 Kilometern ist es jetzt kein allzu großer Betrag.
Genau, jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, wer hat da beantragt und wer hat genehmigt? Wer beantragt hat, das haben wir in dieser Episode da im Sommer schon mal erwähnt. Das war natürlich der Verband der Fernleitungsnetzbetreiber FNB, die eben eine Mischung aus schon existierenden Leitungen und neu zu bauenden Leitungen eben halt als dieses sogenannte Wasserstoffkernnetz sozusagen halt propagiert haben oder das eben festgelegt haben, mit einer Länge von eben halt circa 9700 Kilometern insgesamt. Die Verteilung war ja da und es ist nach wie vor eben halt, dass ungefähr 60% schon existierende Leitungen, die also jetzt heute sozusagen jetzt Erdgas transportieren, eben umgewidmet werden sollen, umgestellt werden sollen und dann halt perspektivisch irgendwann auch bis zu 100% Wasserstoff transportieren sollen und eben die verbliebenen 40%, die sollen neu hinzugebaut werden. Und diesen Plan eben halt, welche Leitungen sollen umgestellt werden, wo und wann sollen neue Leitungen hinzugefügt werden mit dieser Gesamtlänge von 9700 Kilometern, den haben eben halt der FNB vorgelegt im Juli der Bundesnetzagentur. zur Genehmigung und die Bundesnetzagentur, die hat jetzt nach einer Bearbeitungszeit von circa 4 Monaten die Genehmigung erteilt. Und wie du es schon erwähnt hast, nicht für die gesamten 9.700 Kilometer, sondern für etwas weniger, für 9.040 Kilometer, was etwa 600 Kilometer eben halt weniger ist, als ursprünglich beantragt worden ist.
Genau, die Frage ist halt, warum muss man da überhaupt einen Antrag stellen? Das ist ja eigentlich irgendwie was, diese Fernleitungsnetzbetreiber, die machen das, die wollen das umstellen, die zahlen das auch. Also es fließt da kein Steuergeld jetzt erstmal rein. Warum muss das genehmigt werden? Da gibt es 2 Gründe im Prinzip. Auf der einen Seite sagt die Bundesnetzagentur, oh, wir müssen aufpassen, dass wirklich die Versorgungssicherheit Deutschlands gewährleistet ist, gerade jetzt noch mit Erdgas, sodass nicht irgendwelche Erdgas-Pipelines auf Wasserstoff umgestellt werden. Und dann sind irgendwelche Regionen abgeschnitten und ja, haben kein Gas mehr und im Winter frieren die Leute, die eine Erdgasheizung haben. Und zum anderen ist der Staat dann doch involviert, weil diese Umstellung soll zwar über ein Umlageverfahren bezahlt werden, also dass die Nutzer dann auch dafür zahlen, dass die für diese ganzen Investitionen, die da jetzt notwendig sind. Allerdings ist allen natürlich klar, dass das am Anfang irrsinnig teuer werden würde, weil der erste Nutzer, den es gibt, der müsste dann ja irgendwie Milliarden Euro genau zahlen. Ist dann, ja, dann wartet natürlich jeder ab und niemand macht irgendwas. Und drum gibt es da dieses Verfahren, dass der Betrag gedeckelt ist, den die Umlage kosten darf. Und dann wird da im Prinzip so eine Art Konto erstellt, über wo die Umlagebeträge reinkommen und im Prinzip erstmal Geld rausfließt, um die Investitionen zu decken. Und dann ist die Hoffnung, dass später so viele Teilnehmer Wasserstoff beziehen, dass man dieses Konto wieder auffüllt und dass es sich dann ausgleicht, sodass am Ende der Steuerzahler wirklich nichts zahlt. Allerdings besteht natürlich das Risiko, dass wenn da jetzt irgendwie alles schief geht und alle Firmen abwandern so ungefähr, dass dann natürlich der Staat die dann doch einspringt. Aber da sind wir mal optimistisch und glauben, dass doch einige Firmen sich an das Wasserstoffnetz anschließen werden. Und dadurch das dann wirklich für den Steuerzahler ohne Belastungen abläuft.
Die Fernleitungsnetzbetreiber, die haben zugesagt, in einem Zeitraum von sozusagen heute, eben halt bis zum Jahr 2032, insgesamt ungefähr 19 Milliarden Euro zu investieren in dieses Projekt. Und dann soll quasi im Jahr 2032 die Endausbaustufe vom Kernnetz erstmal erreicht sein, was dann eine Einspeiseleistung von 101 Gigawatt und eine Ausspeiseleistung von 87 Gigawatt bedeuten soll. Schon im Jahr 2025, also nächstes Jahr, wir drücken die Daumen, sollen die ersten H2-Leitungen in Betrieb gehen. Natürlich noch nicht mit 100% Wasserstoff versorgt, sondern eben halt anteilig soll da schrittweise der Wasserstoffgehalt in den Leitungen erhöht werden. Wir hatten ja auch schon Episoden hier im Podcast, wo diese Modellversuche mit im Endeffekt mit bis zu 30% Wasserstoff gemacht worden sind. Und so soll es auch losgehen. Der Anteil von Wasserstoff soll da schrittweise erhöht werden. Aber irgendwann geht es dann eben in Richtung der 100% Wasserstoff. Und so ergeben sich dann eben diese Einspeise- und Ausspeiseleistungen im Jahr 2032, wenn diese erste Ausbaustufe oder wie man es immer nennen möchte, dann vollständig vorhanden sein soll.
Genau. Die Frage, die ich mir natürlich noch gestellt habe, was sind denn diese 600 Kilometer, die da nicht genehmigt worden sind? Hast du da was rausgefunden?
Da gab es entsprechend auch schon Beschwerden, eben auch, dass da halt was rausgestrichen worden ist. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, halt leider auch in Ostdeutschland, und das führt dann natürlich sofort zu emotionalen Reaktionen. Was ja auch nachvollziehbar ist, eben auch, dass da Regionen, die ursprünglich einen Anschluss gehabt hätten sollen. Da habe ich das jetzt richtig formuliert? Ich hätte plötzlich halt keinen mehr haben erstmal. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das auch in alle Ewigkeit so in Stein gemeißelt ist. Aber da wurde anscheinend der Use Case eben halt in diesen Regionen auch nicht wirklich gesehen. Aus dem Grund wurde das ein bisschen gekürzt. Aber ist ja explizit auch mit dem Hinweis versehen worden, ja, das ist ja durchaus möglich, das halt trotzdem zu machen, wenn sich dieser Use Case ergibt oder wenn sich auch die Gelegenheit dann dort ergibt. Insofern, wie gesagt, ist da nichts in Stein gemeißelt.
Ja. Ein anderer wichtiger Punkt zu beachten ist ja auch, dass das nur das, es geht jetzt ums Kernnetz, im Prinzip um die Hochspannungsleitungen, aber die meisten Abnehmer sind natürlich nicht am, also jetzt um im Bild mit dem Elektrosystem zu bleiben, am Hochspannungsnetz angeschlossen, sondern die haben ihren Niederspannungsanschluss. Und da muss auch noch dieses ganze Ding zwischendrin auch im Gasnetzbereich aufgebaut werden, also die ganze Verteilnetze, die Infrastrukturen, um den Wasserstoff dann wirklich von dem Kernnetzanschluss bis zum Verbraucher zu bringen.
Ja.
Das ist ein Punkt, der da jetzt wirklich nicht abgedeckt ist. Ist in der Verantwortung von den lokalen Verteilnetzbetreibern. Und da muss man dann schauen, dass die natürlich auch da Schritt halten, weil es bringt ja auch nichts, wenn das Kernnetz dann steht, aber dann irgendwo im Nirgendwo endet.
Ja.
Und die Firmen 3 Kilometer weiter sitzen und sagen, ja, ich würde gern Wasserstoff haben, aber ich bekomme den halt nicht.
Ja, so ist es. Ja, Johannes, die Frage stellt sich insgesamt, wo kommt denn eigentlich der Wasserstoff her, der da verteilt werden soll? Wir hatten ja vor kurzem die Folgen mit Maximilian Feldes, wenn sich der ein oder andere noch erinnert, der ja auf dieses Spannungsfeld, auf dieses Problem hingewiesen hat, dass möglicherweise die Importe nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken oder diese Ankündigungen, diese Pläne zu decken. Wir also auch stärker auf die heimische Produktion setzen müssen. Und wenn wir da jetzt von heimisch sprechen, ist jetzt weniger natürlich jetzt zum Beispiel halt Bayern jetzt gemeint, wo wir sitzen, sondern natürlich dann im Endeffekt die Europäische Union. Und um die Erzeugung von Wasserstoff in der Europäischen Union anzukurbeln, gibt's eine neue Initiative oder, na gut, beziehungsweise die Initiative selbst, die ist nicht neu, aber die startet in eine neue Runde.
Genau, es geht um die Auktion für den erneuerbaren Wasserstoff. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, im Frühjahr war das oder so.
Ja.
Oder war das letzten Herbst sogar noch? Also es ist ein bisschen her, dass die erste Runde von dieser Auktion abgelaufen war.
Ja.
Wo man sich bewerben konnte, wenn man Wasserstoff herstellen wollte.
Ja.
Und dann ein quasi Zuschlag oder eine Subvention bekommen hat pro Kilogramm Wasserstoff, den man erstellt.
Genau.
Den man herstellt. Und das wurde halt im Prinzip jetzt bei dem Bieterverfahren nicht nach dem höchsten Preis, sondern nach dem niedrigsten Preis im Prinzip zugelost. Das heißt, die am meisten Wasserstoff herstellen können für die geringsten Subventionen, die haben die Zuschläge bekommen. Ja, damals war das schon so, dass das wahnsinnig überzeichnet war in der ersten Runde. Es gab viel mehr Anfragen, als Geld zur Verfügung stand, und jetzt gibt es eben die zweite Runde.
Genau, jetzt gibt es die zweite Runde mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro, die hier zu verteilen sind. Also schon eine erkleckliche Menge, die da an Fördergeld in diesen Bereich fließen soll. Diese Menge an Geld oder dieses Budget ist ungefähr ein Viertel vom europäischen Innovationsfonds 2024. Die anderen 3 Viertel, die gehen in andere Projekte, zum Beispiel auch in die Batterietechnologie, wo auch ungefähr 1 Milliarde Euro zu vergeben ist. Aber trotzdem ein erheblicher Anteil eben halt des Europäischen Innovationsfonds Budget wird jetzt dafür diese zweite Auktion der European Hydrogen Bank ausgegeben, die am 3. Dezember 2024 startet und wieder, wie auch die erste Auktion, speziell natürlich auf Wasserstoff abzählt, der eben als RFNBO eben halt eingestuft ist, eben als Renewable Fuel of Non-Biological Origin. Das heißt, wer hier nicht gefördert werden kann, ist im Endeffekt Wasserstoff, der zum Beispiel aus Biogas erzeugt wird, sondern es muss im Endeffekt Elektrolyse sein, die sich aus erneuerbaren Energiequellen speist, eben halt logischerweise halt die Klassiker Windkraft und Photovoltaik.
Genau. Ein anderer interessanter Punkt ist, was ich gelesen habe, dass von diesen 1,2 Milliarden Euro 200 Millionen speziell für maritime Projekte vorgesehen sind. Beziehungsweise ja. Da geht es wirklich darum, für Projekte, wo die Wasserstoffabnahme im maritimen Sektor ist, also für Schiffe. Ja, genau. Für Schiffe hauptsächlich.
Ja.
Das fand ich ganz interessant, dass da doch so ein Teil vom Geld wirklich sehr spezifisch angewendet wird. Eventuell hatten die da in der letzten Runde gesehen, da gibt es nicht so viele, die das machen. Oder vielleicht sind da auch die notwendigen Subventionen höher, sodass man da einen eigenen Topf nochmal erstellt hat.
Ja, das ist richtig. Es gibt noch einige weitere interessante Aspekte, die wir hier zumindest mal ganz kurz beleuchten sollten. Zum einen ist dieser maximale Preis, eben halt den der Wasserstoff sozusagen halt kosten darf, wenn man sich bewerben möchte, im Endeffekt doch erheblich gesunken, nämlich von 4,50 Euro pro Kilogramm aus der ersten Aktion auf jetzt 4 Euro pro Kilogramm. Ja. Also durchaus in relativ, im Endeffekt der kurzen Zeit von einem Jahr eine erhebliche Senkung. Das heißt, maximal wird eben jedes Kilogramm erzeugten Wasserstoffs mit 4 Euro eben hier bezuschusst. Was im Endeffekt auch bedeutet, dieses Gap eben halt zwischen dem mutmaßlich relativ hohen Erzeugungspreis und dem mutmaßlich relativ geringen Preis eben halt der zu erzielen ist auf der Verbraucherseite. Das darf jetzt maximal 4 Euro pro Kilogramm betragen, was aber, wenn man sich die Ergebnisse aus der letzten Aktion anschaut, auch gar nicht so sehr eigentlich tatsächlich das Problem war. Tatsächlich war bei den meisten Projekten, die in der ersten Runde den Zuschlag bekommen haben, dieses zu schließende Gap erheblich geringer als 4,50 Euro. Man lag nur mit einigen Projekten eher so im Bereich von 2,50 Euro tatsächlich, die da als Zuschuss eben halt nötig waren. Insofern sollten jetzt auch die 4 Euro wahrscheinlich nicht der allergrößte Showstopper sein. Ein weiterer äußerst interessanter Aspekt, zumindest aus meiner Sicht, ist, dass jetzt auch Anforderungen an die Elektrolyseure selbst jetzt gestellt werden. Die müssen jetzt mit einer Norm, mit einem Standard übereinstimmen oder müssen halt compliant damit sein, um auch die notwendige Sicherheit und Performance zu garantieren. Nämlich die ISO 22734 ist da jetzt relevant. Man kann also jetzt nicht mehr, jetzt überspitzt formuliert, quasi halt den Billig-Elektrolyseur aus China sich beschaffen und den irgendwo hinstellen und dann mal das Beste hoffen, ist jetzt nicht mehr möglich, sondern die Anforderung ist jetzt, ja, es muss eine Übereinstimmung eben halt mit der ISO-Norm geben, was auch bedeutet, dass natürlich sowohl jetzt die Hersteller von Elektrolyseuren als auch die Betreiber eben dieses Elektrolyseur jetzt dann schon schauen müssen und halt auch im Vorhinein dann schauen müssen, auch dass die Elektrolyseure wirklich geeignet sind. Weil sonst ist es mit der Auktion sozusagen auch ganz schnell wieder vorbei.
Mhm. Vielleicht könnten wir mal eine eigene Folge zu dieser ISO machen.
Ja.
Und dann in die Anforderungen da reintauchen.
Ja.
Das ist ja kein kleines Dokument.
Nein. Nee, das ist ein ganz schöner Schinken, da hast du recht.
Ja.
Und ist natürlich dann auch jetzt halt so eine Herausforderung, wenn jemand schon jetzt mit der Planung vielleicht begonnen hat, quasi, oder sein Konzept schon fertig hat. Und über so eine Anforderung jetzt stolpert, ist das halt möglicherweise auch ein zusätzlicher Aufwand, logischerweise, der da auf denjenigen zukommt, aber halt auch möglicherweise zusätzliche Anforderungen, die da jetzt plötzlich mit reinkommen, was eben die Sicherheit und auch die Performance angeht vom Elektrolyseur.
Genau. Die Auktion, die wird jetzt im Dezember beginnen.
Ja.
Also noch ist Zeit, sich da vorzubereiten und die, die Proposals einzureichen. Allerdings nicht mehr viel Zeit. Ich denke wahrscheinlich irgendwann Anfang des Jahres 2025 wird es dann auch die Ergebnisse wieder geben.
Ja.
Und da haben wir bestimmt ein Auge drauf.
Genau. Diese Fristen haben sich auch verkürzt. Vielleicht das noch ganz kurz. Mhm. Man muss eben jetzt sicherstellen, auch dass ja quasi jetzt der FID, das ja immer so ein Problem ist, da haben wir schon x-mal drüber gesprochen im Podcast, innerhalb von 2,5 Jahren auch tatsächlich erreicht wird. Was bedeutet, wenn eben dann die Zuschläge Anfang 2025 erteilt werden, muss also 26, 27, spätestens halt Mitte 2027 der FID auch erfolgt sein. Muss also tatsächlich das Geld eben fließen. Und eine weitere Anforderung, die jetzt nicht neu ist, die gab es letztes Mal auch schon, die Anlagen, die da eben geplant und gefördert werden, die müssen in einem Zeitraum von maximal 5 Jahren tatsächlich dann auch in Betrieb gehen. Das heißt, spätestens 2030 müssen diese Anlagen dann auch wirklich am Netz sein und Wasserstoff produzieren. Ansonsten ist es auch wieder vorbei mit der Förderung und man muss im schlimmsten Fall zurückzahlen.
Genau. Wir sind gespannt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendeinen anderen Punkt, den wir noch
vielleicht nur noch ganz kurz. Es ist natürlich so ein heißes Eisen, dass hier jetzt sozusagen explizit hier jetzt quasi auf China jetzt geschossen wird, was normalerweise ja nicht jetzt so im Fokus der EU steht. Normalerweise ist man immer froh, eigentlich, wenn die Beziehungen zu China ganz gut sind. Aber hier ist tatsächlich so eine Obergrenze für Equipment aus China jetzt eingefügt. Das habe ich noch nie gesehen irgendwo. Ich weiß nicht, ob du das schon irgendwo mal, ob dir das über den Weg gelaufen ist. Aber da steht jetzt explizit drin, es darf sozusagen maximal 25% eben halt vom Equipment jetzt aus China kommen für solche Anlagen. Wird dann so ein bisschen halt beschrieben, man möchte da halt natürlich dann sozusagen sicherstellen, auch dass die Supply Chains halt schön diversified sind und dass man sich nicht abhängig macht von einem Land und man weiß ja nicht, ob die Elektrolyseure aus China dann wirklich kommen und deshalb möchte man da die Abweichung, möchte man die Abhängigkeit reduzieren und so weiter. Aber das im Endeffekt ziemlich eindeutig, soweit ich es jetzt gesehen habe, wird da jetzt natürlich der Name China nicht genannt, aber es zielt natürlich halt ganz klar auf China ab und so ist ja auch im Endeffekt die Diskussion, dass man da jetzt sagt, maximal ein Viertel aus China, das ist mir noch nicht begegnet. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas gesehen hast.
Eigentlich nicht. Also man hört es von Amerika natürlich.
Ja.
Da sind solche Sachen schon passiert jetzt in den letzten Jahren. Aber gerade in Europa ist es schon was Neues. Merkt man, da ist dann doch auch vielleicht ein bisschen Angst jetzt aufgekommen. Und es geht nicht nur um die wirtschaftlichen Beziehungen.
Ja. Okay. Wir haben, glaube ich, das Wichtigste zum Netz und zur European Hydrogen Bank, zur zweiten Auktion, glaube ich, hier wieder erörtert, Johannes, oder was denkst du?
Ja, da bin ich deiner Meinung. Man kann natürlich viel mehr Details über diese ganzen Terms und Conditions noch sagen, aber ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall abgedeckt. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die wir vergessen haben, die wir noch sagen hätten sollen, dann sagt es uns gerne. Ihr könnt uns jederzeit erreichen unter kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de.
Genau. Und wie immer noch der Hinweis auf die Shownotes, wenn ihr noch mehr ins Detail eintauchen wollt oder wenn ihr auch nur schauen wollt, quasi, ob wir da richtig recherchiert haben und alles richtig vorgelesen haben, was wir uns rausgesucht haben, dann schaut in die Shownotes rein und klickt auf die Links, die ihr dort findet und da gibt es dann alle Infos und natürlich auch diesen Call eben halt für die Auktion, wenn ihr da ja vielleicht überlegt mitzumachen, das geht natürlich auch, so dass ihr dann auch eure eigenen Projekte dort platzieren könnt, aber bitte achtet darauf, dass euer Elektrolyseur in Übereinstimmung mit der ISO-Norm ist.
Genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören.
Zu Mamas. Ade. Bis dahin. Servus.
Ciao.